Heute die Lektion Nummer 1 vom Heft Familie. Das ist das Heft Nummer 6 von der vertieften Jüngerschaft, aber es ist das Heft Nummer 10. Heft Nummer 10 von der ganzen Jüngerschaft. Das heißt, es fehlen dann nur noch 3. Das heißt, heute fangen wir das Nummer 10, dann fehlt es 11 und 12. 10, 11 und 12. Das heißt, es fehlen nur noch 3. Und dann sind wir fertig mit der Jüngerschaft. Da geht es weiter mit anderen Sachen. Aber Halleluja, ne? Wir schreiten immer gut voran. Heute die erste Lektion über das Thema Familie. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Josua 24, 15b. Halleluja. Ganz toller Vers in Bezug zur Familie. Heute wollen wir studieren, also das Hintergrund von Familie. Was, ne, wie kann ich sagen, so ein bisschen theoretisch. Was ist die theoretische Seite der Familie? Oder, ne, oder sagen so, was sagt die Bibel so theoretisch, theologisch, über die Familien? Was ist da wichtig in der Familie? Ist die Familie mehr als nur ein Haufen Menschen, die zusammenleben oder so? Ja, sicher. Bedeutung der Familie. Gut, die Familie ist wichtiger als jede andere Organisation. Es ist die Grundeinheit des menschlichen Lebens, ganz klar. Grundeinheit. Und wann wurde die Familie geschaffen? Ja, im Garten Eden hat Gott Mann und Frau geschaffen und hat sie gesegnet. Deswegen habe ich hier geschrieben, Gott hat die Institution Familie im Garten Eden geschaffen. Sehr wichtig, diese Betonung, Institution, Familie, geschaffen. Und diese Institution, die ist wichtig, weil sie sehr eng verknüpft ist mit Gott, mit den biblischen Wahrheiten, mit dem Glauben, werden wir sehen. Sehr viele Zusammenhänge, sehr viele Parallelen. Zum Beispiel hier, sie spiegelt die Göttlichkeit. Ja, weil Gott ist Gott Vater, Gott Sohn, ne? Das heißt, in den Familien sehen wir Väter, Söhne, und das heißt, durch die Familien können wir so ein bisschen besser Gott verstehen oder, ne, so einen Strahl von Gott haben. Und die Familie, die Gott im Garten Eden geschaffen hat, die Institution Familie, die erweitert Gott. Wir sind Kinder Gottes, das heißt, wir sind eine Erweiterung von Gott. Und ja, die Gemeinde ist die Braut Jesu. Das heißt, die Gemeinde ist eine Erweiterung von Gott. Sehr interessant. Und da merken wir schon, dass Gott auch eine Familie ist. Die Idee von Familie, die hat Gott nicht erfunden im Moment, wo er Adam und Eva vermählt hat. Die Familie verbildlicht die Vereinigung von Christus und die Gemeinde. Ja, wenn wir eine Familie sehen, wie zum Beispiel diese, die ich hier gezeichnet habe, und ich habe nicht umsonst diese Zeichnung genommen, da gibt's, ne, diese Zeichnung ist total symbolisch hier. Ein Mann, eine Frau mit ausgestreckten Händen, ne, über den Kindern. Total symbolisch. Und wenn wir das sehen, ne, das ist auch ein Bild von der Vereinigung von Christus und die Gemeinde. Die hilft uns, das zu verstehen. Wenn wir eine Familie sehen, das hilft uns zu verstehen, wie Jesus und die Gemeinde verbunden sind. Nächster Punkt. Gott hat die Menschen geschaffen, um in Familie zu leben. Auch so eine interessante Sache. Ja, manchmal denkt man, okay, Familie ist da, ja, weil jeder Mensch muss Eltern haben. Okay, ne? Nein, Gott hat die Menschen geschaffen, um in Familie zu leben. Wir könnten sagen, Gott hat den Menschen geschaffen, um in Gemeinschaft zu leben. Ne? Mensch ist ein sozialer Wesen. Wir brauchen einander, wir brauchen Menschen, die um uns herum sind. Menschen, mit denen wir uns verstehen, Menschen, mit denen wir, ne, Freundschaft haben oder mit denen wir auch ein bisschen streiten. Ich glaube so, okay, jetzt war das ein bisschen ironisch, aber nicht ganz. Ne? Und wo wir sozialisieren. Gott hat die Menschen geschaffen, um in Familie zu leben. Ist ein Teil eines Wertesystems zu sein. Weil durch die Familie bekommen wir und leben wir bestimmte Werte. Und Gott hat seine Werte. Die möchte er in der Familie sehen. Und eine christliche Familie, die hat diese Werte. Ein Wertsystem. Und Satan und die Welt versuchen, diesen Wertsystem kaputt zu machen. Und dann sehen wir immer wieder, es ist ein Wertesystem, um sich selbst zu offenbaren. Das heißt, in diesem System Familie erkennen wir vieles über Gott. Okay, die Familien der Menschen sind fehlerhaft. Ja, auch wegen der Sünde sind fehlerhaft. Aber trotzdem können wir noch vieles sehen. Viele Eigenschaften Gottes können wir in der Familie sehen und üben. Gott selbst offenbart sich durch Bilder aus der Familie, wie jetzt Jesaja 49, Lukas 11, Jesaja 62, die Liebe, die Versorgung, die Beziehung von Jesus und die Gemeinde, seine Freude für die Gemeinde. Und es gibt sogar ein ganzes Buch der Bibel, was über die Beziehung von Jesus und die Gemeinde handelt. Das ist das Hohelied. Hohes Lied heißt dieses Buch. Ein romantisches Buch ist, was erzählt von der Beziehung eines Mannes und einer Frau, einen jungen Mann, eine junge Frau, die aber symbolisch zwischen die Beziehung zwischen Jesus und die Gemeinde darstellt, die Gläubigen. Deswegen immer wieder das Bild Familie, die Idee von Familie, die ist überall. Gott segnet durch die Familie. Das ist auch so sehr interessant. Ich meine, in unseren Erfahrungen können wir das bezeugen, dass wir durch die Familie viel, viel Segen bekommen, durch unsere Familie. Dass ich viel Segen bekomme durch meine Frau, durch meine Kinder. Viel Segen Gottes. Ich bekomme viel von Gott. Viel Offenbarung, viel Trost, viel oder auch ein bisschen Ermahnung, die ich auch brauche manchmal. Lehre und in vielen Bezüge ist die Familie für mich ein Segen Gottes. Gott segnet auch durch die Familie. Gott schätzt die Familie. Nächster Punkt. Und hat Segen versprochen für die, die sie schätzen. Epheser 6,2 ist hier ein Zitat von 2. Mose und von 5. Mose. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das wisst ihr schon, kennt ihr schon. 2. Mose 20, die 10 Gebote, 5. Mose 5. 10 Gebote, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du ein langes Leben hast. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Sehr interessant. Alle anderen Gebote sind quasi trocken. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so. Aber hier, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wenn du das tust, wirst du ein langes Leben haben. Eine Verheißung. Es steht nicht, du sollst nicht töten. Und wenn du das gehorchst, dann bekommst du viel Geld oder irgendwas oder wirst du schön oder sowas. Nein, alle anderen Gebote, die sind so trocken. Du darfst dies und das nicht tun. Aber dieses Gebot, das hat sehr interessant. Das ist das Einzige, was hier so ein Plus hat, ein Zusatz. Wenn du das tust, wirst du ein langes Leben haben und gesegnet sein. Ganz wichtig. Ja, warum? Warum wohl? Ja, weil das für Gott besonders wichtig ist, dass wir Vater und Mutter ehren. Was nicht immer leicht ist, Isaias. du bist der einzige Sohn, der hier anwesend ist. Ja. Und ja, ich bin auch ein Sohn und ich kann das auch sagen. Ja, das ist nicht immer leicht, aber ja, deswegen steht es da. Die Bibel, die lehrt uns Sachen, die wir von alleine vielleicht nicht immer auf diese Idee gekommen wären. Deswegen ist wichtig, dass die Bibel das sagt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist auch so eine Botschaft für uns, am heutigen Tag darüber nachzudenken. Ehren. Es heißt nicht, dass wir Vater und Mutter über Gott stellen sollen. Nein. Ehren, respektieren. Respektieren und da gibt es sicherlich vieles zu respektieren in unseren Eltern. Nur die Tatsache, dass meine Mutter mich 9 Monate lang in ihrem Bauch getragen hat, das ist schon eine große Leistung. Zum Beispiel. Und so weiter. Mein Vater, wie viel hat er gearbeitet? Mir Essen auf den Tisch zu tun und so weiter. Eine ganz große Leistung. Deswegen sollen wir sie ehren. Nächster Punkt. Gott schätzt die Rollen der Familie. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Epheser 5, 25. Ja, ich habe vergessen, euch zu bitten zu lesen. Mache ich gleich. Ne? Die Rollen in der Familie, das heißt die Organisation der Familie, wie die Familie funktionieren soll, hat auch Gott gesagt. Gott schützt die Familie mit der jüdischen Verfassung. Interessanter Satz, ne? Andreas, lies mal bitte hier 2. Mose 21, 17.
Auch wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll unbedingt sterben. 2. Mose 21, 17.
Ja? Deswegen habe ich da auch geschrieben, mit der jüdischen Verfassung. Das heißt, ja, heute macht man das nicht oder darf man nicht hingehen zu einem Kind und sagen, so, du hast deinen Vater verflucht oder deine Mutter verflucht, ich werde dich jetzt umbringen. Ne? Ja, weil unsere Verfassung das nicht erlaubt, dass man das tut. Das war, ne, die Verfassung, die jüdische Verfassung von damals. Aber es zeigt, wie Gott die Familie schützen will. Ja, schützen, weil wenn jetzt die Kinder anfangen, die Eltern nicht zu respektieren und sie verfluchen und sie, ne, beschimpfen und sie zu schlagen etc., wie es heute häufig auch passiert, ne, das ist nicht gut. Das will Gott nicht. Das ist schlecht für alle. Schlecht für die Eltern, für die Kinder, für die Gesellschaft, für alle. Gott arbeitet in der Welt durch Familien, zum Beispiel Adam, Noah, Lot und so weiter, das heißt durch Familien, ne? Familien, die gesegnet sind. Es gibt viele Familien, die zusammen evangelisieren und so weiter, ne? Die Gemeinde gründen oder die vieles für Gott tun, als Familie. Ne? Vielleicht im Lobpreis, ne? Es gibt ja Familien, die jetzt auftreten als Familie, im Lobpreis, das haben wir zum Beispiel, meine Eltern haben das gemacht mit uns, das heißt, meine Eltern, ne, haben gespielt, mein Vater hat Gitarre gespielt, meine Mutter hat Orgel gespielt, ne, das war vor 40 Jahren, das war sowas ganz Modernes, ne, elektronische Orgel, und wir haben Mandoline gespielt, so kleine Instrumente, ne, stellt euch das mal vor, ne, zwei Erwachsene, vier Kinder, die spielen Mandoline, Eltern, Gitarre und Orgel, ne? Sehr interessant, haben wir zusammen gemacht, ne? Ich habe noch Aufnahmen davon. Das heißt, die Qualität ist nicht so gut, ne? Könnt ihr euch vorstellen, 40 Jahre, ne? Magnetisches Band und so weiter. Aber die Idee, als Familie Menschen segnen, ja, weil sicher, wenn man sowas sieht, eine Familie, die auftritt zusammen, dann werden viele denken, oh, aber das ist toll. So eine Familie, ne, das ist was Schönes. Sowas will ich auch haben, ne? Und das ist wichtig. Viele Menschen sagen, ah, Familie, warum und so weiter, das ist alles nur Chaos, alles, ne? Nein, Familie ist etwas Gutes. Grundsätzlich ist Familie etwas Gutes. Weil es viele schlechten Familien gibt, heißt es nicht, dass die Idee von Familie etwas Schlechtes ist, ne? Nur diese schlechten Familien, die haben es falsch gemacht. In der falschen Art und Weise. Aber es gibt auch die, die das hingekriegt haben. Ne? Was ist die Familie? Familie besteht aus Ehemann und Ehefrau und vielleicht Kinder. Ganz wichtig hatten wir schon besprochen im Heft Nummer 2, Lektion Nummer 6. Ne? Singles und so weiter. Familie, was ist eine Familie? Ne? Es gibt auch Familien, die keine Kinder haben. Wichtig ist Ehemann und Ehefrau. Es ist die erste göttliche Institution auf Erden. Jede Familie ist eine göttliche Institution. Auch so eine, ne, Aussage, die ein bisschen gewagt ist. Wo ich sage, jede Familie, das heißt jedes Ehepaar auf Erden, vernünftig verheiratet ist. Was meine ich mit vernünftig? Das heißt, jede Kultur hat ihre Methode, um Menschen vernünftig zu verheiraten. Das heißt, in allen Kulturen der Welt sind wilde Ehen nicht gut gesehen, ne? Sind nicht als Ehen anerkannt. In allen Kulturen der Erde. Das heißt, wenn man jetzt Indianer in Amazonien nimmt, die haben auch, ne, Rituale und so weiter, um jetzt zu sagen, so jetzt ein Mann, eine Frau, die sind jetzt ein Ehepaar. Ne? Ob jetzt dieses Ritual jetzt, ne, mit Federn von Tieren oder so geschmückt ist oder so etc. Egal, aber jede Kultur hat ihre Methode, um das zu machen, zu sagen, so ganz offiziell vor der ganzen Gesellschaft, einen Bund zu schließen. Das ist das Wort, Bund zwischen Mann und Frau zu schließen. Einen heiligen Bund. Egal in welcher Religion, egal in welcher Kultur, das ist immer so. Das ist ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist nicht hier nur so, ja, zusammenleben. Nein, das ist ein Bund, ein Vertrag. Was ist ein Bund? Ein Bund ist ein sehr ernsthaft zu nehmender Vertrag. Ne? Ein heiliger Vertrag. Ein enger Vertrag zwischen Mann und einer Frau. Das ist die Ehe, das ist die Familie. Ein Bund zwischen zwei Menschen. Warum ist es so? Ne? Du kannst in Himalaya gehen oder in Südafrika, egal, immer, ne? Wenn ein Mann und eine Frau einen Bund schließen wollen für das ganze Leben, haben die ein Ritual, eine Zeremonie, irgendetwas, was sie machen, damit die ganze Gesellschaft sieht, so jetzt sind die jetzt eine Familie, sind ja zwei verheiratet. Und bei uns in Deutschland und auch in Brasilien ist das so, man geht zum Standesamt. Ja, Standesamt ist so, wie unsere Gesellschaft das organisiert. Und dann geht man auch zur Gemeinde. Wir als Christen gehen auch zur Gemeinde, um einen besonderen Segen Gottes zu bitten. Einen zweiten Segen Gottes zu bitten. Ne? Einen zweiten. Weil es gibt viele Menschen, die jetzt eine falsche Idee haben, dass man den Segen Gottes bekommt in der Kirche. Nein, da ist nur der zweite Segen. Weil der erste Segen kommt, wenn man betet, bevor man die Person aussucht. Ne? Dass man die richtige Person aussucht, dass man betet, dass man einen christlichen Partnerin ne, aussucht, in Gebet. Da ist der große Segen Gottes, dieser Moment, dass man Gott gehorcht und die richtige Person, das heißt die richtige Person im Sinne von die Person, die Gott möchte, die wir heiraten. Und da ist der Segen Gottes. Und in der Gemeinde, okay, das ist noch ein Segen, wichtiger Segen. Ne? Aber das müsst ihr verstehen, nicht falsch verstehen. Es gibt Leute, die so denken, ja, ich gehe zur Kirche und bekomme den Segen Gottes und das ist alles gut. Ich kann die richtige Person aussuchen, aber dann bügelt der Pastor das wieder richtig. Ne? Nein, das wird nicht so sein. Wenn du die richtige falsche Person ausgesucht hast, dann hast du ein Problem. Ne? Für immer quasi, ne? Für immer. Und interessanterweise gibt es diese Erzählung von Abraham. Und Abraham hat den Leuten erzählt oder hat gelassen, Sarah erzähl den Leuten, dass du meine Schwester ist. Ne? Warum? Interessanterweise war das so, vor 4000 Jahren, die Leute, die haben gesehen, na, Sarah ist schön. Und die waren bereit, wenn sie wussten, Sarah ist verheiratet mit Abraham, würden sie auf die Idee kommen, Abraham zu töten, um mit Sarah zu bleiben. Ne? Heute würden viele sagen, ja, lass dich scheiden und sei meine Frau. Ne? Aber damals hatten die diese Idee nicht, lass dich scheiden und so. Ne? Die haben gesagt, töten. Scheiden? Nein. Töten? Ja. Ne? Klingt hart. Ne? Heute würde niemand sowas so denken. Ne? Töten ja, scheiden nein. Ne? Damals war das so ernst, versteht ihr? Damals war die Ehe als so ernst betrachtet, dass die Menschen so gedacht haben. Ne? Wenn jetzt ein Mann eine verheiratete Frau gesehen hat, oh, die muss ich heiraten, was mache ich dann? Ja, dann töte ich den Mann. So haben die gedacht. Ne? Nicht gedacht, ja, ich rede mit ihr, ja, lass dich scheiden von deinem Mann und so, ne? Komm zu mir. Nein. Ne? Dann merkt man, wie ernst die Sache meinten mit der Ehe, ne? Bis der Tod euch scheidet. Ne? Und deswegen sage ich, jede Familie auf der Erde ist eine göttliche Institution. Nicht nur christlichen Familien, auch die nicht christlichen Familien sind eine göttliche Institution. Warum sage ich das? Ja, weil Gott hat ne, die Familie geschaffen in einer Zeit, wo es keine Religion gab. Da gab es Abraham noch nicht, da gab es Moses noch nicht, dann gab es Jesus Christus noch nicht. Gott hat es früher geschaffen, ganz am Anfang. Und es gilt für alle Menschen auf der Welt, egal aus welcher Religion. Ehe ist eine göttliche Institution. Das heißt nicht, dass jeder, der verheiratet ist, gerettet ist. Eins hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber nur ich sage, dass Gott ne, Ehen schätzt. Familien sind wichtig. Und deswegen kämpfen ja mächtige Kräfte, Satan, ne, gegen die Familie. Was kämpft gegen die Familie? Scheidung. Ne? Scheidung ist ein Weg, wo Familie zerstört wird. Okay. Ne? Das ist ein anderes Kapitel, werden wir haben in diesem Heft. Scheidung. Ist es falsch? Ist es nicht falsch? Werden wir diskutieren. Aber es ist, abgesehen von der Frage, ob es falsch oder richtig ist, aber es ist zumindest schlecht. Ne? Schlecht ist es immer. Niemand kann sagen, ich habe mich scheiden lassen, kein Problem, alles klar. Am nächsten Tag ist alles vorbei, alles hinter mir. Ne? Niemand. Alle, die sich scheiden lassen, das ist ein Riesenproblem, ein Riesenleiden, ein Riesenstress. Das geht an einer Person nicht einfach so vorbei, wie viele das so schauspielern. Ne? Das ist einfach locker aus dem Hocker. So, ja, scheiden lassen, wieder heiraten, kein Problem, alles locker. Nein, das ist verbunden mit viele, viele Schmerzen. Und es steht, Gott hasst Scheidung. Ja klar, weil wenn Ehe eine göttliche Institution ist, ne, dann ist Gott auch nicht einverstanden, dass man die löst. Abtreibung ist auch so eine Sache gegen die Familie. Ja, wenn man ja kleine Kinder im Bauch der Mütter tötet, dann ist es nicht gut für die Familie, logisch. Ne? Egoismus. Ne? Es gibt Leute, die so egoistisch sind. Na, da habe ich noch vor ein paar Tagen solche Geschichten gehört. Habe ich schon 100 Mal gehört in meinem Leben. Es gibt Leute, die heiraten und dann nach ein paar Wochen, Monate oder so einfach weggehen. Ne? Nicht mal eine Scheidung eingreifen oder so. Es gibt Leute, die so ticken, ne? Die heiraten und so und nachher nach ein paar Monaten einfach wegziehen zu einer anderen Stadt oder so. Oder einfach seine Sachen packen und weggehen oder so. Ne? Und ich habe noch ein Video gesehen auf YouTube, wo einer gesagt hat, ja, so ein Freigeist. Ne? Freigeist nennen sie sich, aber richtig wäre die zu nennen Egoisten oder Narzissisten. Menschen, die nicht an den anderen denken, die sich nicht versetzen in den anderen. Ne? Die Gefühle der anderen nicht nachvollziehen können. Als Überbleibsel vom Paradies kann es ein Himmel auf Erden sein, aber auch vielleicht eine Hölle. Ne? Wichtiger Punkt. Überbleibsel vom Paradies. Ja, was haben Adam und Eva aus dem Paradies genommen? Die waren nackt. Ne? Das einzige, ja, war die Ehe. Und deswegen kann es ein Himmel auf Erden sein. Das heißt, eine christliche Familie, okay, hat auch Probleme. Jede Familie hat ihre Probleme. Aber wir lernen immer weiter, uns zu verstehen und zu vergeben und tolle Sachen miteinander zu unternehmen, ne? So dass wir sehr glücklich sein können. Aber da gibt es auch viele Familien, die eine wahre Hölle auf Erden sind, wo die Leute sich ständig streiten, sich beschimpfen, sich verfluchen. Ist ganz, ganz schlimm. Da kann man auch verstehen, wie, ne, wie bestimmte Leute, ich sag mal so, ja, Probleme haben, bekloppt sind und so, traumatisiert sind und in der Klapse landen und so. Ne? Ich will hier nicht verallgemeinern, ne? Aber ja, wenn man jetzt über viele Jahre als kleines Kind oder als Teenager von den Eltern missbraucht wurde oder misshandelt wurde oder verflucht wurde oder beschimpft wurde oder sogar verletzt wurde körperlich und so weiter, ja, dann ist es normal, dass Menschen da irgendwo durchbrennen. Ne? Und das ist nicht gut. Eine christliche Familie soll so nicht sein. Eine christliche Familie kann ein Himmel auf Erden sein, ein Stück vom Himmel auf Erden. Kann sein. Und ja, eine glückliche Familie kann nicht erkauft werden mit viel Geld. Und es gibt Leute, die so ticken, die denken, ja, ich habe viel Geld und ne, kaufe mir ein großes Haus, ein großes Auto, ein großes Pool, Swimmingpool und alles Mögliche für meine Kinder, Spielzeuge und so weiter. Und dann sind die Kinder, nehmen Drogen und so weiter und denken die Eltern, ja, ich habe denen alles gegeben, was sie wollten. Ne? Das heißt, viel Geld ist auch nicht die Lösung. Viel Geld ist sogar ein Problem. Zu wenig Geld ist ein Problem, zu viel Geld kann auch ein Problem sein. Sehr oft oder meistens sogar ein Problem. Sondern, und es entsteht auch nicht über Nacht. Hier, auch ne, ein bisschen so ironisch, sarkastisch, ne? Und entsteht auch nicht über Nacht. Eine glückliche Familie, die ne, muss erarbeitet werden. Die entsteht durch den legitimen Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Und später können dazu Kinder kommen. So entsteht die Ehe. Es passiert nicht von einem Tag auf den anderen, wenn einer sagt, lass uns heiraten, okay, da ist er, Standesamt, dahin unterschreiben, fertig. Nein, das ist ein langer Prozess, sich kennenlernen, schauen, ne, ob der andere wirklich ein Christ ist und ob da geistlich, ne, eine Übereinstimmung ist und so weiter. Da haben wir ja die ganze Tafel um anderes, ne? Familien können ein besonderer Segen sein für die Welt, wenn die Mitglieder vom Heiligen Geist geführt werden, verbunden durch Liebe, pflegen die Familienandacht und Bibellesen, vorbildliches Benehmen, wo die Kinder erzogen werden in Gottesfurcht. Ne? Hier eine Zusammenfassung quasi vom ganzen Heft, was wir nachher studieren werden, Erziehung von Kindern, Familienandacht und so weiter. Ne? Werden wir später alles sehen. Was sind die Ziele einer christlichen Familie? Okay, ja, hier sind viele Sachen, die jetzt gar nicht besonders auf christlichen Familien sich beziehen. Aber okay, um die Einsamkeit zu bekämpfen. Ne? Isaias, liest mal bitte hier. Ne? 1. Mose 2, 18.
Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.
Ja? Hier wird so in einer poetischen Art und Weise erzählt, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und der erste Punkt ist, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, ganz klar, habe ich schon gesagt. Der Mensch ist ein sozialer Wesen. Es ist nicht gut, wenn ein Mensch sich verloren hat in einer Insel oder so und muss über Jahre allein leben. Das ist ganz schlimm. Stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Ganz, ganz schlimm. Ja, niemand zum Reden. Niemand zum Streiten oder niemand zu lieben, niemand zu, ne, unterhalten und so weiter, ne, ganz schlimm. Familie ist ein Ort von zärtlichen und herzlichen Beziehungen. Eine christliche Familie, normale Familie, auch eine Familie ohne Jesus sollte theoretisch auch ein Ort sein, ne, wo da viele umarmt wird, geküsst wird und so weiter, ne. Punkt Nummer 2 für die Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Partnerschaft, das muss ich hier betonen, da muss ich hier ein bisschen mehr schreiben, hier in diesem hier Absatz. Ne? Die Bibel, oder lies mal hier, Wolfgang, lies mal bitte diesen Vers, 1. Mose 2, 18b.
Bibel sagt nicht unter ihm, sondern vor ihm, hebräischer Urtext, die ihm entspricht, auf Augenhöhe. Ich will ihm eine Gefährtin, eine Gehilfin machen, die ihm entspricht, 1. Mose 2,18b.
Danke. Ne? Ganz klar, hier würden viele sagen, ja, eine Gehilfin. Die Frau ist eine Gehilfin des Mannes. Die ist eine, quasi sagen wir so, die Beziehung zwischen die Frau und dem Mann ist ähnlich wie die Beziehung zwischen eine Angestellte und der Chef sozusagen. So denken viele, wenn sie das hier lesen. Und deswegen musste Gott hier den nächsten Satz schreiben, die ihm entspricht. Eine Gehilfin, die ihm entspricht und in anderen Sprachen steht das so, die vor ihm sei, oder in eine andere Übersetzung hier in der Schlachter 2000, wenn man hier im Fußnote schaut, da gibt es so eine Fußnote, die sagt, ne, man könnte das auch übersetzen, die vor ihm sei. Und hier, ne, bitte ich euch wieder schauen auf die Zeichnung auf Seite 5. Ne? Frau vor dem Mann, vor ihm, das heißt vor ihm, ne? Vor ihm. Ja, wie kann dann eine Person eine Gehilfin sein von einer anderen und vor ihm sein? Und das stelle ich mir vor, so wie zwei Pferde, die eine Kutsche ziehen. Zwei Pferde ziehen eine Kutsche. Und diese zwei Pferde, die können nicht, ich sage so, ein Pferd ganz groß und stark sein, von einer Rasse, die ganz groß und stark ist, und das andere Pferd dann ein, wie heißen die Kleinen, die kleine Pferde, die heißen die Ponys, ne? Ein Pony und ein normales Pferd würden nicht klappen, ne? Oder ein Pferd und ein Ochsen wird auch nicht funktionieren. Das heißt, funktioniert nur, wenn die gleich sind. Und darum steht es hier, die ihm entspricht. Und so sehe ich das. Die Frau, ja, die hilft dem Mann, aber nicht unter ihm, im Sinne von, ja, wie jetzt ein Angestellter quasi ein Untertan ist vom Chef. Vom Arbeitsgeber, ne? Nein, nicht in diesem Sinn, sondern ja, wie so ein Pferd, hilft, das andere Pferd die Kutsche zu ziehen, aber sie sind gleich. So sehe ich das. Deswegen sehe ich das, warum es hier steht, die ihm entspricht. Das heißt, die ihm in Augenhöhe ist. Ja, die vor ihm ist. Das heißt, wenn ein Mann und eine Frau vor sich sind, ne, Augenhöhe. Was heißt das Wort Augenhöhe? Heißt, ne, einer ist nicht wichtiger als der andere. Die sind anders. Mann und Frau, die sind anders, körperlich und so weiter, aber sie sind auf Augenhöhe. Ne? Die Frau ist jetzt nicht weniger intelligent als der Mann. Ne? Früher könnte jemand das sagen, vor 2000 Jahren, ja, die Frauen, die sind dumm oder so. Aber schau mal heute. Heute haben wir die Schule, ne? Und könnte jemand hier beweisen oder sagen, im Durchschnitt sind die Noten aller Mädchen kleiner als die von den Jungs. Ne? Logischerweise würde das niemand behaupten. Ne? Ich sage jetzt, das würde nie stimmen. Das heißt, ne, die Noten im Durchschnitt, wenn man die Noten aller Mädchen und aller Jungs nehmen und addieren und summieren und dividieren, dann würde man nicht sagen, nee, aber die Mädchen, die haben immer schlechtere Noten als die Jungs. Ne? Und der Andreas, der lacht und der würde sogar sagen, nee, die Mädchen sind sogar höher als die Jungs meistens. Ne? Punkt, wo ich sage, ne, auf Augenhöhe heißt, ne, die Frauen sind nicht weniger intelligent. Okay, ich sage so, im Durchschnitt sind die Frauen körperlich ein bisschen schwächer als die Männer, ne? Aber was nicht bedeutet, dass sie weniger intelligent sind als die Männer. Und die Männer können auch kein Baby in ihr Bauch tragen, 9 Monate lang. Ne? Das heißt, es gibt Unterschiede, aber diese Unterschiede heißen nicht, dass einer wichtiger ist oder besser ist oder heiliger ist als der andere. Ne? Wofür dient noch die Familie? Um die intime Beziehung zu regeln. Um die intime Beziehungen, ja, die intime Beziehung zu regeln. Sie ist nur für die Ehe vorgesehen. Lass mal sehen, wer liest jetzt? Andreas wieder, ne? Mhm.
Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. 1. Korinther 7, 2.
Ja, ganz klar. Alles, was darüber hinausgeht, ist Unzucht. Und da gibt's viele, viele Verse in der Bibel, die das, ne, zeigen. Das hatten wir schon studiert, ne, in dieser Lektion 6 vom Heft Nummer 2, ganz am Anfang, das heißt vor 2 Jahren. Unzucht zu vermeiden soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann. So ist der einzige Weg, um Unzucht zu vermeiden. Alles andere ist Unzucht oder Ehebruch. Ne? Das heißt, die einzige legitime, vor Gott gesegnete Art, wo ein Mann und eine Frau eine intime Beziehung haben dürfen, ist die Ehe. Nächster Punkt, wozu ist die Ehe wichtig? Zur Vermehrung der Menschheit. Ja, wir wollen, dass die Menschheit sich vermehrt, dass die Menschheit wächst. Ne? Ansonsten wären wir gar nicht hier. Isaias, lies mal bitte hier. 1. Mose.
Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was sich regt auf der Erde.
Ja. 1. Mose 1, 28. Ganz klar, ne? Gott segnet sie und sagt, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Halleluja, Halleluja. Vermehrung der Menschheit. Ne? Ja, muss man gar nicht viel darüber reden. Ja, viele, viele Ehen, viele Menschen heiraten und wollen gar keine Kinder haben. Das ist so etwas, was ich nicht verstehen kann, dass jemand heiratet und sagt, nee, wir wollen keine Kinder, wir wollen nur verheiratet sein. Fällt mir schwer, das zu verstehen. Und umgekehrt, ne, gibt's auch viele Leute, die heiraten, die wollen Kinder haben, aber dann keine Kinder bekommen können. Ne? Ist auch so ein Problem. Und kinderlose Ehen, Fragezeichen, die sind auch gesegnete Familien. Okay, müssen wir betonen. Ne? Kinder sind ein Segen, aber manchmal geht das nicht, wie jetzt Abraham und Sarah. Ne? Bis Abraham 100 Jahre alt war, hatten sie keine Kinder und trotzdem, ne, hatten sie eine glückliche Ehe. Und auch Isaac und Rebekka und so weiter. Ne? Die hatten keine Kinder, aber trotzdem war eine glückliche Familie. Ne? Nächster Punkt, warum ist die Familie wichtig? Zur Versorgung. Der Antrieb zur täglichen mühevollen Arbeit ist die Versorgung und das Wohlergehen, die sinnvolle Erfüllung der Bedürfnisse der Familienmitglieder. Menschen brauchen Versorgung, Nahrung, Kleidung, Wohnung und so weiter. Besonders Kinder sind nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Na klar, Kinder, ne, können nicht arbeiten gehen und so weiter. Und brauchen die Familie. Kinder brauchen die Familie auch in dieser Hinsicht. Ein anderer Fall ist die Frau während der Schwangerschaft und der Erziehungszeit der Kinder. Sie sollte nicht gezwungen werden, außerhalb arbeiten zu müssen. Ja, okay, wenn jetzt eine Frau schwanger ist und arbeiten will und arbeiten möchte und in der Lage ist, kann ich nichts dagegen sagen. Aber schlecht ist das Gegenteil. Wenn jetzt eine Frau schwanger ist und allein ist und verlassen wurde von ihrem Mann oder von ihrem Freund etc., dann ist es ganz schlimm. Dann muss sie arbeiten gehen, auch wenn sie jetzt ihr schlecht geht etc. Und das, ich denke, das ist nicht so gut, auch für das Baby, wenn jetzt eine Frau arbeitet, während sie schwanger ist. Ich weiß nicht, ich bin kein Arzt. Aber auch, ich sag mal so, seelisch, der Gedanke, eine schwangere Frau, ein Baby im Bauch und dann alleine da, alleine alles zu besorgen, das Essen und alles, kochen, putzen, arbeiten gehen und noch zum Arzt gehen und so weiter, sehr, sehr schwer. Und die Erziehungszeit der Kinder ist auch, ich sag mal so, besser, wenn eine Frau, wenn die Kinder klein sind, in dieser ersten Phase, bis sie 4 Jahre alt sind, mit den Kindern die ganze Zeit ist, weil diese Zeit ist eine Zeit, wo das Charakter des Kindes gebildet wird und so weiter. Deswegen wäre wichtig, wenn die Frau nicht arbeiten gehen müsste. Und deswegen ist wichtig, dass der Mann arbeiten geht. Das sind alles so logische Sachen. Es geht nicht hier um Sexismus oder so, Feminismus oder so. Für mich ist es einfach so logisch. Die Frau hat eine Gebärmutter und der Mann nicht, und deswegen kriegt die Frau die Kinder und der Mann muss arbeiten gehen. Das hat alles nur mit Logik zu tun. Alles sind so Gedanken, die man sich machen muss. Das heißt, wenn man heiratet, dann ist alles schön und gut, aber wenn dann die Kinder kommen, heißt arbeiten, Geld verdienen, und die kleinen Mäuler stopfen, ganz klar. Und das ist auch toll, Das Gefühl ist einfach toll, wenn jemand sagt, ja, das möchte ich nicht, Hier die ganzen Sorgen und die ganzen Probleme, der ganze Stress mit den Kindern. Das heißt, das, ich sage mal so, kann ich nicht nachvollziehen. Weil, okay, es ist Stress, es ist Arbeit, es ist kompliziert, aber es ist gleichzeitig das Leben. Das ist was lebendig. Ja, den ganzen Tag nur zu Hause sitzen und im Fernseher gucken, ist das Leben, oder nein, Leben ist Familie zu haben, okay, dann ist ein Kind krank, dann muss man zum Krankenhaus bringen, zum Arzt und so weiter. Das sind verschiedene Probleme, verschiedene Sachen, wo dann die Beziehungen immer enger werden und wo man sich freut, dass man etwas Gutes getan hat, wo man was Tolles getan hat. Ja, jetzt habe ich mein Kind zum Arzt gebracht und so. Ich habe das Kind, dem Kind was Gutes angetan etc. Das ist einfach ein Teil der Erfahrung, was uns reifer macht im Leben. Okay, Menschen, die jetzt diese Erfahrung nicht haben konnten wegen einem Grund, okay, verurteile ich nicht. Nur ich kann nicht verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht. Mir ist das schlecht, etwas Schlechtes. Ich betrachte es etwas Schlechtes. Ich möchte das Leben genießen. Ich möchte die Zeit haben für mich. Das ist so, ich sage mal so, ich kann das nicht nachvollziehen. Wozu dient die Familie noch? Zur Erziehung der Kinder, auch so eine wichtige Sache. Erziehung der Kinder. Viele denken, ja, Kinder kriegen, okay. Jetzt sind die da, was machen wir? Okay, schicken wir zur Kita oder zur Schule. Und alles, was sie wollen, das geben wir denen. Und ansonsten schließen wir die in ihr Kinderzimmer ein, stellen dann einen Fernseher oder einen PC oder irgendwas dahin und die müssen schon klar werden. Das heißt, Kinder sind nicht in der Lage, sich selbst zu erziehen. Kinder sind keine Pädagogen. Das heißt, wenn man sagt, mein Kind, was willst du hier? Willst du lieber hier ein Brotaufstrich aus Frucht gemacht oder Nutella? Welche ist die korrekte Entscheidung? Entscheide dich gut, denke an den Vitaminen und so weiter. Oder Salat, was willst du essen? Willst du Salat essen oder willst du hier einen Hamburger oder so? Das heißt, die Eltern müssen schon hingehen und sagen, hier, das hat mehr Vitaminen, das ist gesund und so weiter. Kinder können sich nicht selbst erziehen und wissen für sich selbst, was ist für sie gut. Deswegen müssen die Eltern hingehen und sagen, das ist gut und so weiter. Ich höre immer so Predigten im Internet von einem bestimmten Prediger und der erzählt so von seiner Kindheit und so manchmal solche Sachen. Sachen, die seine Eltern gemacht haben, wo er zur Zeit, wo die das gemacht haben, gedacht hat, oh, das ist so ein Blödsinn, das hasse ich und so weiter. Aber später, als er erwachsen geworden ist, hat er gedacht, das war was Gutes, was die gemacht haben. Die haben mich, ich sage so, unter Druck gesetzt, dass ich Bücher lese oder dass ich mit 12 Jahren eine kleine Arbeit finde, ne? Und solche Sachen, um Verantwortung zu lernen und so weiter. Ne? Zur Zeit dachte er, das ist ne, schlimm und so weiter, aber heute ist er dankbar dafür. Erziehung der Kinder. Kinder, die sich selbst überlassen werden, wachsen ohne Grenzen, werden oft unerzogen, respektlos und erfolglos im Berufsleben. Okay, wir können das nicht pauschalisieren. Es gibt auch einige, die sagen so, über den Schatten springen können, aber meistens ist dann so. Wenn die Eltern keinen Wert darauf legen, die Kinder zu erziehen, einfach sagen, ja, okay, willst du jetzt Nutella dann, ne, hier so viel du willst oder so, nehmen das hier als Beispiel, aber übertragen auch alles andere. Willst du Fernsehen gucken bis 3 Uhr morgens, kein Problem oder so, ne? Sich selbst überlassen. Kinder sich selbst überlassen, dann lernen die Kinder keine Verantwortung und diese ganzen Sachen, ne, und lernen auch keinen Respekt und so weiter. Wenn die Eltern irgendwas sagen, ja, schalte den Fernseher aus, ne, dann schimpfen die Kinder die Eltern und hauen sie sogar, schlagen sie sogar und so weiter, etc. Ne? Solche Fälle gibt's sehr oft. Nächster Punkt, wozu ist eine christliche Familie gut? Für Schutz. Eltern sorgen für Frieden im Nest, Harmonie, Ruhe, Zusammenhalt, Sicherheit, Gemeinschaft und Unterstützung. Ganz wichtig, weil Kinder, ne, die erfahren da draußen vielleicht Mobbing oder werden ne, von anderen Kindern belächelt oder leiden, viele Sachen. Aber die kommen nach Hause und wissen, zu Hause habe ich Schutz, da gibt's jemand, der mich schützt, der zu Hause gibt's Harmonie, zu Hause ne, oder meistens Harmonie und Frieden und da habe ich zu essen und so weiter, da habe ich Sicherheit, da habe ich dieses Gefühl von Gemeinschaft und so. Ganz wichtige Sache. Und letzter Punkt in dieser Frage, wozu sind christliche Familien gut? Für Segen. Der Segen Gottes ist über die Familie, um die Welt zu bevölkern und verwalten. Und hier wieder 1. Mose 1, 28 hatten wir schon gerade gelesen, aber hier nur der erste Teil. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde und macht sie untertan. Ne? Gott segnet die Welt durch die Familie. Auf Seite 9, Familie und Glaube, hatte ich schon vorher ein bisschen angesprochen, dass ja, die Idee von Familie und der Glaube an Gott, das sind Sachen, die sehr eng verbunden sind. Wir sind Kinder Gottes, erweitern die Familie Gottes. Genau betrachtet war die Erschaffung der Menschheit nicht die Erschaffung der Idee von Familie, sondern um die Idee, um die Familie Gottes zu erweitern. Das heißt, die Familie, habe ich schon 10-mal gesagt, die entsteht durch die Ehe. Und wenn Kinder kommen, dann ist es eine Erweiterung. Und wenn man sagt, ja, die Menschen sind Kinder Gottes oder die Menschen, die an Gott glauben, sind Kinder Gottes. Ja, die können nur Kinder Gottes sein, wenn Gott dann auch eine Familie hat. Versteht ihr? Ne? Und so können wir denken, dass die Menschen erweitern die Familie Gottes. Und das heißt, die Idee von einer Familie, das heißt von Menschen, die zusammenleben, die sich lieben und sich respektieren und so weiter, die wurde nicht erschaffen in diesem Moment im Garten Eden, sondern ne, Gott, der hat doch den Sohn. Der Vater hat den Sohn und das schon in der Ewigkeit. Und die lieben sich und die respektieren sich und so weiter. Und auch der Heilige Geist, werden wir gleich sehen. Interessant, was hier der Prophet Maleachi sagt in Bezug zu Jesus. Ihr wisst schon, Maleachi war der letzte Prophet vom Alten Testament, der so ne, prophezeit hat, was gleich kommen wird. Das heißt, gleich nach 400 Jahren. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Ich denke, es ist wieder Isaias, ne? Maleachi 3, 24. Auf Seite 9.
Und er, Jesus, wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinen Kommen das Land nicht mit dem Band schlagen muss. Malachi 3, Vers 4.
Ja, Jesus wird das machen, den Herz der Väter den Kindern und der Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Ja, das ist auch heute ein Problem. Viele Eltern mögen ihre Kinder gar nicht, hassen ihre Kinder sogar. Ja, und in christlichen Familien soll das nicht sein. In christlichen Familien sollen die Eltern die Kinder lieben und die Liebe die Kinder die Eltern. Das macht Jesus. Die Art, wie man die Familie betrachtet, beeinflusst unsere Sicht von Gott. Das werde ich gleich erklären. Jetzt ist Wolfgang wieder dran. Ne?
Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. 1. Timotheus 5,8.
Das ist verwundend. Wie man an Gott glaubt, ist ähnlich manchmal oder oft, wie man sich mit unseren Familienangehörigen bezieht. Oft ist der Hintergrund von Unglaube Erfahrung von Ablehnung in der Familie. Jetzt viele Menschen sagen, ich will nicht an Gott glauben, weil man sagt, ja, Gott ist der Vater, Gott ist unser Vater. Viele sagen, ich will nicht an Gott glauben. Ja, warum? Das sagen sie nicht, aber wir können das wissen, ja, weil viele Menschen diese schlechte Erfahrung gemacht haben mit ihren Eltern, mit ihren Vätern. Ich sage mal das in meiner Erfahrung. Ihr wisst schon, wenn man Teenager ist und so, dann hat man seine Differenzen, dann will man sich selbst bestätigen und so. Okay, dann hatte ich auch meine Differenzen mit meinem Vater und als ich dann in einer Jugendevangelisation war und dann gehört habe und so, bekehr dich und so, dann hat ein Freund von mir das gesagt, ja, du musst dich erinnern, dass Gott der perfekte Vater ist, dass die Fehler, die unseren Väter machen, die macht Gott nicht. Gott ist der perfekte Vater, der macht keine Fehler. Wenn man an Gott als Vater denkt, muss man das berücksichtigen, diese Idee. Aber viele haben da dieses Problem. Oder in Gemeinden passiert das manchmal, dass Glaubensgeschwister sich streiten. Warum? Vielleicht, weil sie als Kinder mit ihren leiblichen Geschwistern gestritten haben. Ne? Vielleicht ist es so. Menschen, die schlechte Beziehungen hatten zu ihren Vater bzw. Mütter, haben oft Problem mit Gott bzw. den Heiligen Geist. Unsere Erfahrung in der Familie beeinflusst unsere Beziehung zu Gott. Es ist sehr oft so. Oder es gibt Menschen, die jetzt Schwierigkeiten haben, an Gott zu vertrauen. Ja, warum? Weil sie in der Kindheit von den Eltern jetzt Lügen erfahren haben oder so. Ne? Es geht so weit, dass die Bibel behauptet, dass wer die Familie verletzt, verletzt den Glauben. Lass mal sehen. Jetzt ist wieder Wolfgang. Oder? Ich habe den Andreas gesprungen, ne Andreas?
Nee, ich denke, es ist der Wolfgang. Ich war vorhin da nicht selbst.
Ah, okay. Dann Wolfgang bitte hier, 1. Petrus 3,7.
Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. 1. Petrus 3,7.
Wenn man nicht richtig glaubt, wenn man nicht richtig in Familien lebt, dann funktioniert auch der Glaubensleben manchmal auch nicht. Wir sollen hier nicht pauschalisieren und sagen, ja, wer nicht hundertprozentig ein Bilderbuchfamilie lebt, der kann keinen Glauben haben. Ne? Das wäre hier übertrieben und falsch verstanden. Aber die Lehre bleibt. Ne? Wir sollen schon ein Auge werfen auf unseren Familienleben, schauen, ob es gut funktioniert, damit unser Glauben auch besser funktioniert. Ne? Wenn wenn Mann und Frau zusammen beten, aber vor 10 Minuten sich da gefetzt haben, oder gestritten haben und so, und dann gehen hin und sagen, lass uns beten und so, ne? Okay, dann ist es heuchlerisch, ne? Dann ist da keine Gemeinschaft, ne? Ja? Oder sagen wir so, 10 Minuten vor dem Gottesdienst sich streiten und dann reingehen in der Gemeinde und so ein heiliges Gesicht aufsetzen, ne? Und dann, lass uns beten und so, ne? Wird nicht funktionieren, ne? Weil dann die Liebe im Herzen nicht ist. Da ist irgendwo so ein, ne? aufgesetzte Sache, ne? So ein Theater, ne? Schauspielerei. Ne? Gut, nächste Überschrift, die Familie Gottes. Die Familie Gottes. Wir kennen Gott besser durch die Familie. So wie Eltern Bildern benutzen, um den Kindern manches zu erklären, benutzt auch Gott die Familie, um uns sich selbst zu erklären, unsere Beziehung zu ihm. So, jetzt ist dann der Andreas wieder, ne?
Seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Epheser 2,19.
Ja, das ist so eine Art, wie Gott erklärt, unsere Beziehung zu ihm erklärt. Das ist, ne, ähnlich wie eine Familie. So ist das Reich Gottes. Gott hat eine unvollkommene Familie geschaffen, um die vollkommene zu offenbaren. Hier unten habe ich geschrieben, die himmlische Familie soll nicht durch die irdische erklärt werden, sondern umgekehrt. Was meine ich damit? Ja, dass die himmlische Familie viel besser ist als die irdische. Gott ist der perfekte Vater, der, ne, habe ich schon gesagt. Der irdische ist unperfekt und so weiter. Das heißt, die himmlische Familie, die kennen wir nicht, ja, wir sehen Gott nicht und so weiter. Deswegen brauchen wir die irdische Familie, um uns so ein Bild zu schaffen. Aber wir wissen, dass dieses Bild unscharf ist. Aber das scharfe Bild, das ist im Himmel. Satan greift die Familien an, aber sein höchstes Ziel ist nicht, die Familien kaputt zu machen, die Liebe, Gesundheit und Finanzen zum Beispiel, sondern er will unsere Beziehung zu Gott rauben. Versteht ihr? Das heißt, okay, logisch, der Satan freut sich, wenn die Familienmitglieder sich streiten und wenn Menschen krank sind und wenn die Menschen verschuldet sind und so weiter, er freut sich so. Aber dann, er will dadurch erreichen, dass die Menschen aufhören, an Gott zu glauben. Das, ne, wie dieses Beispiel, was ich schon genannt habe. Wenn man sagt, ja, glaub an Gott, den Vater. Und sagt, nee, das will ich nicht. Mein Vater, der war sehr schlimm und so weiter. Ne? Das heißt, er macht die Familien kaputt, damit die Menschen ein falsches Bild von Gott bekommen und dann nicht mehr an Gott glauben möchten. Deswegen wirft er die Familien durcheinander, damit die Leute Gott nicht mehr erkennen, sondern sich eine Karikatur von ihm bilden. Ne? Eine Karikatur von Gott. Die erste Karikatur von Gott, wo ich so konkret wahrgenommen habe, dass jemand so eine hat, als, ne, in der theologischen Hochschule eine junge Frau gesagt hat, ja, alle Menschen stellen sich Gott vor wie ein alter Mann mit weißem Bart. Und dann habe ich gedacht, nee, so stelle ich mir Gott nicht vor. Aber diese junge Frau hat so gedacht. Alle Menschen stellen sich Gott vor wie ein alter Mann mit einem weißen Bart. Das heißt, ein Bild von Gott. Ein falsches Bild von Gott. Ich weiß nicht, wo diese junge Frau das hatte. Und so haben viele Menschen ein anderes Bild von Gott, wie zum Beispiel hier von einem ungerechten Richter, der nur die ganze Zeit nur wartet, dass wir einen Fehler machen, um zu sagen, so, aha, habe ich erwischt, ne? Hier, meine versteckten Kameras haben mich gefilmt und jetzt habe ich das Beweis. Jetzt stecke ich dich ins Gefängnis. Ne? So denken viele, so ist Gott. Ne? Weil sie so ähnlich behandelt wurden von ihren Eltern. Ne? Und da sieht man, wie wichtig ist, dass man eine gesunde Familie hat, damit unsere Kinder auch leichter an Gott glauben. Ne? Oder andere haben zum Beispiel Angst, intim zu Gott werden. Das ist ganz wichtig. Das heißt, weil wir wollen, ne, sehr eng mit Gott sein. Wir wollen im Allerheiligsten eintreten. Das heißt, wir wollen, ne, dass Gott uns erfüllt, dass Gott hundertprozentig in unserem Herz lebt, dass wir, ne, eng sind mit Gott wie zwei Sachen, die vermischt sind, wie jetzt der Kaffee im Wasser oder sozusagen. Ne? Wollen wir, dass Gott in uns sein? Aber es gibt Leute, die Angst haben. Angst haben? Ja, weil sie Angst haben von ihren Eltern, von Vater, von Mutter oder so. Und deswegen haben sie da ein Problem im Gebet. Sie können nicht wirklich beten oder tief beten oder erfüllt werden vom Heiligen Geist, weil sie irgendwo so eine Grenze haben, so eine Bremse. Wegen, vielleicht wegen der Beziehung mit den Eltern. Gut, hier noch eine wichtige Aussage. Im Himmel gibt es keine Geschlechter. Es gibt Leute, die sowas diskutieren, sagt, nee, im Himmel gibt's nur männliche Geschlechter, weil ja, Gott ist Vater, Jesus der Sohn und die Engel sind auch alle nur Männer. Ne? Sowas habe ich vor Zeiten gehört und da war ich entsetzt, da habe ich gedacht, ne? Da kennen die Menschen die Bibel nicht so gut. Im Himmel gibt es keine Geschlechter. Jesus hat gesagt, im Himmel werden wir sein wie die Engel. Da werden die Leute, die sich nicht mehr heiraten. Ja, das heißt, es gibt keine Geschlechter mehr. Ja, Geschlechter gibt es nur auf Erden. Und Gott, ja, Gott ist nicht Gott ein Vater, ist nicht Jesus ein Sohn. Aber, ne, wenn es heißt, Gott ist Vater, heißt nicht, dass Gott eine Frau genommen hat, Sex mit ihr gehabt hat und dann ist Jesus geboren in ein Krankenhaus. Nein, ne, so ist es nicht, dass Gott ein Geschlechtsorgan hat. Ne? So ist es nicht. Gott ist Vater. Ne? Wir nennen ihn Vater. Er hat gesagt, wir sollen ihn Vater nennen. Aber damit wir einfach ihn besser verstehen, dann haben wir diesen Vergleich mit unseren Eltern, mit unseren Vätern und so, damit wir ihn besser verstehen. Aber dieser Vergleich hat auch eine Grenze. Wir können nicht sagen, Gott hat einen Körper, hat Arme, hat Beine, hat einen Kopf und ein Geschlechtsorgan. Ne? Das wäre zu viel. Versteht ihr? Gott ist Geist, Gott ist allgegenwärtig. Und so wie ich das verstehe, hat Gott auch ein Zentrum. Das heißt, er ist überall, aber ist auch in einem bestimmten Ort, sitzt auf seinem Thron, okay. Aber dahin zu gehen und solche Sachen zu sagen, dass Gott ein Mann ist, nein, das ist falsch. Die Bibel sagt, Gott ist kein Mann. Benutzt dieses Wort. Und auch das Wort Sohn. Benutzt Jesus. Wir sollen ihn Sohn Gottes nennen. Aber nicht denken jetzt an diese menschlichen Eigenschaften, die Geschlechtsorgane, die da sind, um für die Vermehrung. Ja, Jesus vermehrt sich nicht. Jesus, ne, hat im Himmel da keine Kinder oder so. Ne? Und wenn wir Menschen im Himmel kein Geschlecht haben werden, weil wir auferstanden sind, ja, Jesus auch auferstanden, dann hat er auch kein Geschlecht in diesem Moment. Kein Geschlechtsorgan zumindest. Ne? Und der Heilige Geist, ne? Vater, Sohn und wie ist es mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist auch Teil der Familie. Die Bibel nennt den Heiligen Geist nicht Mutter, deswegen sagen wir nicht Mutter zu ihm. Aber es gibt einige Übereinstimmungen mit der Idee. Mit der Idee, auf Hebräisch ist das Wort Ruach, Geist, feminin. Ja? Das heißt, eine geschlechtsgerechte Übersetzung vom Wort, vom hebräischen Wort, würde heißen Heilige Geistin. Ja? Das würde vielen jetzt ein bisschen erschrecken, wenn sie jetzt in der Bibel jedes Mal das Wort, ne, anstatt Heiliger Geist, Heilige Geistin lesen würden. Aber das wäre eine geschlechtsgetreue Übersetzung. Punkt Nummer 2, ja, eine Art Schwangerschaft. Der Geist schwebte über den Wassern vor der Schöpfung. Ne? Wie eine Frau, bevor das Kind zur Welt kommt, ne, trägt sie das Kind im Bauch. So ähnlich vielleicht, ich weiß nicht, aber es klingt so ein bisschen. Ne? Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, über die Welt. Maria wurde schwanger, weil der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und er ist der Tröster, sehr interessant, ne? Weil ein Vater in der Familie meistens die Rolle hat von, ich sag mal so, ne? Vom Mama sozusagen. Ne? Hier, wenn du das nicht tust, dann kriegst du Schläge vom Papa, ne? Hat die Mama immer gesagt. Ne? Und umgekehrt, ne? Wenn ein Kind jetzt eine Verletzung hat und so, wo rennt es hin? Ne? Zum Vater? Nein, zur Mutter. Ne? Und die Mutter immer sagt, oh, du armes Kind. Ne? Und der Vater, der sagt, ich habe nicht gesagt, du sollst nicht damit spielen und so weiter. Ne? Und die Mutter, oh, du armes Kind, lass mir einen Kuss geben und so weiter. Ne? Der Tröster, ähnlich wie eine Mutter. Das heißt, der Heilige Geist hat so ein paar Eigenschaften, die uns erinnern an eine Mutter, wie eine Mutter ist. Ne? Ich will hier nicht, ja, euch, sagen wir so, belästigen oder so, ne, mit. Aber nur, dass wir so ein bisschen diese Sache von Familie, diese Idee von Familie, zu sagen, dass die Idee von Familie nicht geschaffen wurde im Garten Eden, sondern, ne, das ist nur eine Weiterführung von der Idee, die es schon vorher gab. Vater, Sohn, Heiliger Geist, so ähnlich wie eine Familie, ne, ähnlich. Wie, ne, wenn die Leute fragen, ja, wie ist das mit der Dreieinigkeit? Dann können wir Beispiele nehmen, wie jetzt ein Baum, der hat einen Stamm, der hat Äste und Blätter oder so. Ne? Wir könnten auch sagen, ja, so ähnlich wie eine Familie, Vater, Mutter und Sohn. Ne? Das ist so, ne, so ein Vergleich. Ne? Wie gesagt, im Himmel gibt es keine Geschlechter und Gott hat kein Geschlechtsorgan. Und auch der Heilige Geist hat auch kein Geschlechtsorgan. Nur so die Idee ist, ne, hilft uns, Gott ein bisschen besser zu verstehen. Ne? Auch weil der Heilige Geist immer die Menschen unterstützt zum Glauben an Jesus, an Gott. So ähnlich wie jetzt die Mutter immer sagt, ja, hört auch euren Vater. Ne? Hat immer meine Mutter gesagt, ne? Oh, respektiert euren Vater. So ähnlich, der Heilige Geist, der sagt immer, schaut auf Jesus, schaut auf Gott. Ne? Gut, so langsam gehen wir zu Ende, letzten zwei Seiten. Gott springt ein, ganz wichtige Information. Weil es gibt doch viele Menschen, die jetzt keine Familie haben. Waisenkinder, ne? Oder Witwen. Was ist mit denen? Gott erfüllt die Rolle der Familie, falls diese versagt oder fehlt. Ne? Eine Frau kann vielleicht verlassen werden von ihrem Mann. Oder ein Kind kann vielleicht abgegeben werden zur Adoption. Solche schreckliche Sachen passieren. Und dann, was macht Gott? Mal sehen, wer ist als Nächster dran? Isaias, ne? Oder? Psalm 68, 6 auf Seite 11 ganz oben.
Ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Psalm 68, Vers 6.
Ja, ganz wichtig. Wenn jemand hier ein Waisenkind ist oder so, kann sagen, Gott ist mein Vater. Oder eine Witwe kann sagen, Gott ist mein Mann. Ne? Hab schon das gehört. Das ist eine wichtige Information. Gott ist mein Mann. Der Anwalt der Witwen oder der Mann der Witwen. Ne? Gott bringt Heilung zu Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Familie. Lass mal sehen, jetzt ist wieder Wolfgang dran.
Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Psalm 27,10.
Ja, wir haben gesagt, ja, viele Leute machen schlechte Erfahrungen in der Familie. Was können wir dagegen tun? Ne? Oder viele Menschen werden verlassen von Eltern und so weiter. Gott verlässt uns nicht, er nimmt uns auf. Ne? Wir können das überwinden. Wir können sagen, okay, schlechte Erfahrungen sind schlimm, können wir nicht rückgängig machen. Meistens können wir das nicht rückgängig machen. Und Gott springt ein, deswegen der Titel, Gott springt ein, Gott ersetzt das, Gott heilt das dadurch, dass er einspringt. Auch wenn die irdische Familie versagt, Gott versagt nicht. Jetzt ist wieder Andreas.
Kann eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte? Ich will dich nicht vergessen. Jesaja 49, 15.
Ja, ganz klar. Gott ist der Vater, der nie verfehlt. Der uns nie vergisst. Ja? Kann passieren, dass eine Mutter ein Kind vergisst oder so. Aber Gott nicht. Deswegen ist wichtig, dass wir das wissen. Gott, er macht auch alles gut. Wenn wir eine schlechte Erfahrung haben in der Familie, Gott macht Gott alles gut. Gut, nächste Überschrift, Jungfräulichkeit. Was bewirkt die Tatsache, dass Weltlichkeit und Unzucht in Gemeinden reinkommen? Wie beeinflusst es? Das größte Moment der Gemeinde ist, wenn Jesus seine Braut zu sich holt. Wer seine eigene sexuelle Reinheit nicht für die Hochzeit bewahrt, kann auch nicht verstehen, warum die Gemeinde sich reinhalten muss für die Wiederkunft Jesu. Isaias, jetzt bist du dran.
Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Jesaja 62, Vers 5.
Ja, die Hochzeit des Lammes hatten wir studiert, ne, in dem letzten Heft, über die Endzeit, Hochzeit des Lammes. Ne, wenn heutzutage ja die meisten, allermeisten jungen Menschen das jetzt nicht verstehen, ne? Jungfräulichkeit, jungfräulich heiraten, ne? Dann haben die Leute auch Schwierigkeiten, um das hier zu verstehen, was bedeutet, dass Jesus zu seiner Braut kommt, die heilige Gemeinde, ne? Die Gemeinde, die sich reinhält gegen der Welt, die Gemeinde, die sich von der Welt fernhält, die sich ja kein, ich sag mal so, kein Unzucht, geistliches Unzucht treibt mit der Welt, mit den Verlockungen, Versuchungen, Sünden der Welt. Deswegen haben auch viele Menschen hier, sagen wir so, keine Probleme mit Sünden oder so, ne? Weil sie das nicht verstehen. Weil einfach die Welt so überhand geworden hat, auch in vielen christlichen Gemeinden. Nächster Punkt, Fehler und Verletzungen. Die schmerzhaften Erfahrungen geschehen oft in der Familie. Das Teenageralter ist eine Phase der Enttäuschungen, wo man die Schwächen der Eltern erkennt. Ein Fremder kann uns nicht so sehr verletzen wie ein Angehöriger. Weil die Enttäuschung im Verhältnis zur Erwartung steht. Ein Kind erwartet viel von seinen Eltern, aber dann geschieht oft Ablehnung, Streit und viele andere Sachen. Hier will Gott Heilung bringen zu unsere Emotionen und auch zu unserer Sicht von Familie. Heilen, Gott kann heilen. Ne? Wir haben gesehen, Gott springt ein, kann er tun, um uns zu helfen, aber er kann auch hier heilen, unsere Emotionen heilen, unsere Sicht von Familie heilen. Ja, weil es gibt so ein Wort, Generationenfluch. Generationenfluch. Das ist so ein Begriff, den vielen benutzen, viele Leute benutzen diesen Begriff. Und ich weiß nicht, bis wohin das wirklich so ist, ob es da sowas wie ein Fluch ist. Ich würde sagen, meistens ist es einfach, ja, die Kraft der Gewohnheiten, die Kraft der Sachen, die man lernt. Ja, wenn jetzt ein Kind aufwächst in einer Familie, wo der Vater ein Trinker ist, ne, ist die Chance, dass dieses Kind auch ein Trinker wird, sehr groß. Ja, weil, ja, welches Vorbild hatte es, versteht ihr? Ne? Und so, das heißt, man ist aufgewachsen in einem Ambiente. Und das, so hat man es gelernt, so hat man es gemerkt, und das macht man weiter. Aber das muss irgendwann gebrochen werden. Jemand, der sich zu Jesus bekehrt, der kann nicht sagen, so, jetzt bin ich in einer Familie aufgewachsen, mein Vater war ein Trinker und jetzt muss ich ein Trinker sein. Nein, man kann das ändern. Ne? Das muss man übertragen auf alle Bereiche des Lebens. Wenn man ein Christ wird, dann muss man sich bewusst werden, die Sachen, die jetzt Gott nicht gefallen, die muss man ändern. Ist sehr schwer, okay, das wird sehr schwer. Weil das sind Sachen, die sehr tief drinstecken in unserer Seele. Aber die können wir brechen. Letzte Überschrift, Familie und Nationen. Gute Familien bilden das Fundament einer starken Nation. Zuerst kommt die Familie, nur später kommen Schule, Glaubensgemeinde und Stadt. Die Familie ist wie eine Nation im Kleinen, wo man lernt, Autoritäten und Gesetze zu gehorchen und zum Gemeinwohl beizutragen. Wenn Kinder lernen, ihre Eltern zu gehorchen, werden sie auch ihre Lehrern, Pastoren und andere Autoritäten gehorchen. Die Familie produziert die Glieder der Gesellschaft. Die Kinder werden dort trainiert, damit sie der Gesellschaft nützlich sein können. Die Art der Erziehung der Kinder wird bestimmen, welche Art Menschen sie in der Gesellschaft sein werden. Ob sie das Gute schätzen, die Wahrheit, die Verantwortung, die Liebe, die Treue und der Respekt, oder nicht. Wenn sie diese Sachen schätzen werden oder nicht. Es kommt von der Art von der Erziehung, die sie bekommen haben. Und das sind ja wichtige Sachen, damit man gut in Gesellschaft leben kann. Wahrheit, Verantwortung, Treue, Respekt und so alles Sachen, die ein Mensch braucht, damit er mehr Erfolg hat in der Gesellschaft, damit er ein besserer Glied der weltlichen Gesellschaft sei. Amen. Ich lese mal nur hier die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Erste, warum ist die Institution Familie sehr wichtig für Gott? Zweite, warum ist die Institution Familie sehr wichtig für uns? Und dritte Frage, was tut Gott gegen den Versagen und die Verletzungen der Familien? Halleluja. Amen.